Wir hatten angefangen an Ostern mit der Reise vom Jordan und sind jetzt an Pfingsten schon vorbei. Und für uns stellt sich ja als Menschen die Frage, sind das jetzt einfach nur Feiertage, die wir in unserem Kalender feiern? Ach ja, Weihnachten ist ja auch mal wieder, Pfingsten ist ja auch mal wieder, Ostern ist auch mal wieder. Oder wo ist da auch die geistliche Dimension dahinter? Und immer wieder kommt mir dieser Gedanke in den Sinn, den ich mal gehört habe und der in mir eigentlich so tief als Wahrheit ich empfinde und denke, genau das ist es. Tradition bedeutet nicht die Anbetung von Asche, sondern Tradition bedeutet die Weitergabe von Feuer. Tradition ist nicht das Anbeten der Asche, sondern das Weitergeben von Feuer. Und so sind wir auch, ist es gut, wenn wir fundamental und traditionell sind. Traditionell im Sinne der Weitergabe von Feuer. Und es geht in unserer Predigt 3 darum, was ist denn die Auswirkung des Heiligen Geistes? Wenn Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, was ist dann tatsächlich Auswirkung? Ramona hat letzte Woche darüber gepredigt, dass wir einen guten Kampf kämpfen sollen. Der Heilige Geist, dass er uns befähigt, den guten Kampf zu kämpfen. Wir eine Waffenrüstung angeboten bekommen, wo Paulus im Epheserbrief sagt, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und oder nicht gegen Menschen. Und es geht darum, zum einen, wir werden Kämpfe haben. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir brauchen als Menschen auf dieser Erde, ob mit oder ohne Gott, wir werden Kämpfe haben. Wer ist nur die Starken kommen in den Garten? Die Harten, danke, das weiß die Gärtnerin. Wir haben einen Kampf zu kämpfen. Es bringt's nicht zu denken, ich würde mir so gern ein einfaches Leben wünschen. Wisst ihr, wie ungesund die Menschen waren, die nur rumgesessen sind und sich haben füttern lassen, befüllen lassen von Dienstboten. Das war kein schönes Leben, hat sich auch nicht wirklich wohlgefühlt. Erst wenn du kämpfst und merkst, dass du auch Schmerzen kriegst, dann kriegst du mit, ich bin lebendig. Ich bin am Leben. Ich bin da. Hast du mal ein blaues Auge davongetragen, dann weißt du, ich bin echt lebendig. Es tut noch weh. Bei den über 50-Jährigen heißt es ja, wenn du morgens aufwachst und keine Schmerzen hast, dann bist du tot. Wir werden Kämpfe haben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch als Christen beherzigen dürfen. Es ist nun mal so. Und zweitens, gut gerüstet können wir siegreich sein. Ich habe keine Lust, als Loser durchs Leben zu gehen. Ich habe keine Lust, mich von wem auch immer niederdrücken zu lassen, im Sinne, dass ich eine Selbstaufgabe erlege und sage, es bringt dir doch alles nichts. Sondern gut gerüstet können wir siegreich sein. Unsere Waffenrüstung, ich werde jetzt nicht wieder das Synonym herholen, das hat Ramona letzte Woche gesagt mit den Gürtel und Helm und Schild und so weiter. Unsere Waffenrüstung besteht aus Wahrheit, aus Gerechtigkeit, bereit, das Evangelium weiterzugeben. Unsere Waffenrüstung ist Glauben und immer das Heil vor Augen und das Ganze in der Kraft des Heiligen Geistes. So lesen wir es in Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 19. Ja, woher wisst ihr, dass ich denn überhaupt weiß, was die Ramona gepredigt hat? Ich habe mir die Predigt online angehört, kann man ja machen, wenn man mal nicht hier im Gottesdienst war. Das ist mit unserer heutigen Internetseite so genial. Das ist gleich auf der rechten Seite, sind die aktuellen Predigten drin, kann man anklicken und so fort, unter gospelhaus.de nachhören. Ich selber war letzten Sonntag in einer internationalen Gemeinde in Rüsselsheim beim Predigen und das war toll. Ja, manche von euch waren ja da, als vor, ich glaube letztes Jahr, dieser Costa Ricaner José Montas, so ein kleiner, enthusiastischer, lebendiger Pastor gepredigt hat und da der Übersetzer das wieder aus der Maschinenpistole herausgefeuert ins Deutsche übersetzt hat. Der gleiche junge Mann hat mich jetzt übersetzt gehabt und hat es ins Spanische übersetzt und war schneller wie ich. Also das war echt der Wahnsinn. Und es war wirklich toll, dort quasi diese Einladung zu erwidern. Und der José Montas lässt euch auch ganz herzlich grüßen. Und er war echt angetan und sagte, David, wir müssen etwas zusammen machen. Wir müssen etwas zusammen machen. Und dann denke ich so, ja, uns Mitteleuropäer würde es manchmal gut tun, noch mehr die südamerikanische Leidenschaft zu erfahren. Und was denen gut tut, weiß ich nicht. Die haben, glaube ich, schon alles. Auf jeden Fall, einfach, ich war letzten Sonntag dort, aber mir online die Predigt von Ramona angehört und war echt dankbar für die Verkündigung und für das coole Wort. Gut gerüstet können wir siegreich sein. Und drittens, mein dritter erster Gedanke ist, oder Vorgedanken ist, die Rüstung zieht sich nicht selber an oder wird uns übergestülpt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir können nicht so zu Gott sagen, ja, wenn du das willst, dann gib mir es doch einfach. So, das wird schon flupp über mich kommen. Das passiert nicht. Die Rüstung müssen wir selber anziehen. Es hat was auch mit einer Entscheidung zu tun. Zu sagen, soll mein Leben aus Wahrheit, Wahrhaftigkeit bestehen, aus Gerechtigkeit? Soll die Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben, da sein? Ich kann mich entscheiden, Glauben zu haben. Wisst ihr, die ganzen Evolutionstheoretiker, die an die Evolutionstheorie glauben, die glauben daran. Die haben sich dafür entschieden, das zu glauben. Die Fakten geben das nicht wieder. Aber das glauben die. Und so ist es auch für uns. Es ist auch für uns eine Entscheidungssache, an Gott zu glauben. An das, was er an Heil, an Weg für uns bereitet hat. Und hier, aber die Rüstung zieht sich nicht selber an. Und hier kommen wir zum heutigen Thema. Ich habe zwei Gedanken. Das eine ist, der Heilige Geist ist kein Diktator. Da wollte ich jetzt, also letzte Woche war ich das dann gewohnt, der Heilige Geist ist kein Diktator. Und dann hätten die dann gesagt, ja, Amen. Letzte Woche hat einer Amen gesagt, als die Ramona irgendwas Wahres gesagt hatte. Das hat sie denn gerade bemerkt. Der Heilige Geist ist kein Diktator. Es befreit mich so. Wir wissen, was ein Diktator anrichten kann. Der Heilige Geist ist kein Diktator. Als Jesus mit seinen Jüngern über den Heiligen Geist sprach, sagte er ihnen, er ist ein Beistand, er ist ein Tröster, ein Begleiter, wie einer, der als Bergführer den Weg kennt, der die Gefahren kennt und der weiß, worauf es ankommt. Er ist ein Lehrer, der einem etwas beibringen mag. Kein Oberlehrer, der einem was reinpresst, um nur seinen Job zu tun, sondern einer, der sagt, komm, ich will dir was beibringen. Und das sind nicht die harten Begriffe eines Diktators, sondern die wertschätzenden Worte eines liebenden Gottes. Er vergewaltigt niemals den Willen und die Persönlichkeit des Gläubigen. Oh, das tut mir so gut, das zu wissen, dass er mich niemals vergewaltigt. Er respektiert die Persönlichkeit des Gläubigen. Und er zwingt uns niemals etwas auf, was uns widerstrebt. Ist das nicht cool? Gott ist kein Diktator. Der Heilige Geist ist keiner. Der Hebräerbrief spricht vom Geist der Gnade. Gnade zeigt sich, zwingt sich nicht auf, der Geist der Gnade, der Heilige Geist auch nicht. Er drängt sich nicht hinein und zwingt sich auch nicht auf, wenn wir ihn, wenn er nicht willkommen ist. Und drum ist es auch so, es gibt Gemeinden, ja, es gibt Gemeinden, die sind in einem klaren Evangelium, was es bedeutet, an Christus zu glauben, an seine Tod und Auferstehung zu glauben, historisch auch an die Kraft der Auferstehung, was es für uns Gläubige bedeutet. Und doch ist die Gemeinde an sich schier nicht lebendig, weil sie dem Heiligen Geist ein Stoppschild gesetzt haben. Bei uns bitte nicht. Und der Heilige Geist drängt sich nicht auf. In 2. Korinther 3, Vers 17 heißt es, der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und Paulus stellt in Römer 8, Vers 15 die Freiheit des geistgetauften Gläubigen der Knechtschaft des Gesetzes gegenüber. Also er macht da einen Gegensatz des Gesetzes, unter dem die sich Israel im Alten Testament befand. Und da heißt es nämlich, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und daraus folgt doch, dass der Heilige Geist uns nur in dem Maß leitet, wie wir als Gläubige uns bereitwillig unter seine Leitung und Kontrolle unterstellen. Johannes 3, Vers 34 heißt es weiter, denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist nicht nach Maß. Also die Bayern, die denken dann, der Heilige Geist nicht im Maßkrug. Gott gibt den Geist nicht nach Maß. So viel es an Gott liegt, ist hier keine Begrenzung, sondern Überfluss. Er gibt es nicht im Maß, nicht so begrenzt, naja, wie viel geben wir dir? Da denken wir dann gleich an die Talente. Naja, der eine kriegt so und so viel Talente, der andere so und so viel und der andere nur einer. Nee, das ist beim Heiligen Geist nicht so, das ist ohne Maß. Uns Christen widerstrebt es ja manchmal, wir möchten ja ein bescheidenes Leben führen, aber wir sollen ein maßloses Leben führen, wenn es um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht. Wenn es um das geht, was er doch schenken möchte. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Da schreibt Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Die Jünger, die erfüllt wurden, fingen selber an, in Sprachen zu reden. Übrigens könnte die ganze Apostelgeschichte, wo davon berichtet wird, dass Menschen im Heiligen Geist erfüllt wurden und die in anderen Sprachen anfingen zu sprechen, und damit ist jetzt nicht eine Fremdsprache gemeint, da könnte uns wahrscheinlich ist der Lasso der bestausgebildete Viersprachler, oder? Vier Sprachen sprechend, also ich kann eine ganz und zwei halb. Das ist Schwäbisch und dann zur Hälfte Hochdeutsch und zur Hälfte Englisch. Oder vielleicht zur Hälfte Hochdeutsch und zu einem Drittel oder einem Fünftel Englisch. Es geht nicht um eine fremde Sprache im Sinne von einer bekannten Sprache, die man erlernen kann, sondern von einer Gebetssprache, die Gott uns schenkt, wo wir mit Gott kommunizieren können. Und die Jünger, die erfüllt wurden, fingen selber an, in Sprachen zu reden. Und das geht nur freiwillig. Und der Heilige Geist zwingt auch niemanden dazu. Wenn es um das Sprachengebet geht, muss eine Kooperation zwischen dem Gläubigen und dem Heiligen Geist vorhanden sein. Der Gläubige kann es nicht ohne den Heiligen Geist tun. Und das ist ein wichtiger und markanter Gegensatz. Der Gläubige kann nicht ohne den Heiligen Geist in Sprachen reden. Und der Heilige Geist will nicht ohne dich in Sprachen reden. Merkt ihr den Unterschied? Er zwingt sich nicht auf. 2. Korinther 3, Vers 17, schreibt Paulus, der Herr aber ist der Geist. Und genauso wie der Vater und der Sohn, aber genau wie der Vater und der Sohn darauf warten, dass der Mensch seine Herrschaft, also die Herrschaft Gottes, akzeptiert und annimmt, wartet auch der Heilige Geist und ergreift nicht Besitz von dir über das Maß hinaus, was du ihm geben möchtest. Und wer also sagt, ich glaube, dass Jesus der Herr ist, ich glaube, dass Gott der Vater Schöpfer Himmels und der Erde ist und dass ich als ein gläubiger Mensch mich ihm unterstellen soll, dann verlierst du trotzdem nicht an Persönlichkeit und Eigenständigkeit. Und genauso, wenn du dich nach der Fülle und des Erfülltseins im Heiligen Geist ausgestreckt hast und weiter ausstreckst, dann verlierst du nicht an Persönlichkeit, weil du kannst nicht ohne den Heiligen Geist und der Heilige Geist will nicht ohne dich. Und warum ist das denn in der Bibel so wichtig, dass wir diese Erfüllung auch aushalten oder uns danach ausstrecken und da immer wieder dranbleiben? Und das bringt nichts, wenn du sagen kannst, ja, damals, mein Erfülltsein im Heiligen Geist habe ich so mit 14,5 erlebt im Sommer 1986. Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin. Genau. Und da ist es so, dass ich für mich echt gemerkt habe, ich verliere doch nicht an Persönlichkeit. Aber was mir geschenkt wurde, war eine Dimension, mit Gott in Kontakt zu treten. Und dort, wo mir die Worte so fielen, weit in Anbetung zu sein. Ich war ein junger Kerl, 14. Das ist echt genial gewesen und ich möchte es die ganzen letzten Jahre niemals missen. Aber warum? Warum die Erfüllung im Heiligen Geist? Es geht ihm nicht drum. Also was bringt es, im Lasso in 4 verschiedenen Sprachen sprechen zu können? Was bringt es mir, in Sprachen beten zu können, wenn ich es nicht tue und wenn ich nicht kommuniziere oder damit in Kommunikation trete? Ich fand es so beeindruckend, wie mir mal dann ein Freund erzählt hatte, der auf der Welt viel herumgekommen ist und er sagte, weißt du, Sprache ist nur ein Werkzeug. Sprache ist nur ein Werkzeug. Es geht nicht darum, dass ich das, was mich bewegt, dem anderen mitteilen kann oder erfahren kann, was er sagt. Und wir erleben ja das manchmal auch selbst in Ehen und auch in Gemeinde und in Missverständnisse. Wir zwar vom Prinzip her einen ähnlichen Wortschatz haben, aber die Informationen unterschiedlich gefüllt sind, dass wir auch dann da irgendwann sagen, jetzt reden wir entweder vom gleichen Thema, nur mit ganz anderen Wörtern. Was ist denn los? Es ist ein Werkzeug und das Ziel soll ja sein, dass wir kommunizieren können. Und warum ist die Erfüllung im Heiligen Geist so, Jesus so wichtig gewesen? Es ist so, dass wir eine Kraft für den Zeugendienst haben sollen. In der Waffenrüstung Gottes heißt es, die Bereitschaft, das Evangelium austeilen zu können, die Füße beschuht mit der Bereitschaft, das Evangelium weiterzusagen. Und hier ist in Lukas 24, Vers 49 und Apostelgeschichte 1, Vers 8, ich lese es die beide gleich hintereinander, und da heißt es nämlich von Lukas geschrieben: Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt, Entschuldigung, kann mir irgendjemand Wasser bringen? Ich tue mir gerade heute extrem schwer. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Ich lese es nochmal. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und Apostelgeschichte 1,8, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Da ist einerseits, schon mal die Verheißung drin, hey, das soll Kraft sein, du sollst befähigt sein. Und dann kommt aber auch ein Plan, sowas wie ein Modell, eine Schau, wie soll's funktionieren. Und zwar zum einen, zuerst soll jeder Gläubige persönlich Kraft durch den Heiligen Geist empfangen. Zweitens, wenn jeder Gläubige in der Kraft des Heiligen Geistes durch sein positives Zeugnis andere für Christus gewinnt, dass dann die wiederum, dritter Gedanke, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, um wieder andere durch ihr Zeugnis Christus zu gewinnen. Ich erkläre es nochmal. Die Idee von Jesus war, wenn ihr wartet, das sind ja gläubige Menschen gewesen, wenn ihr wartet, bis Kraft aus dem Himmel kommt, dann werdet ihr befähigt sein, meine Zeugen sein, bis an die Enden der Erde. Jetzt sind wir ja ganz einfache Mathematiker. Also ich weiß zumindest nicht, wie viel, vielleicht waren nicht ganz 1 Milliarde Menschen auf der Erde, wahrscheinlich weniger vor 2000 Jahren. Aber diese 12 Leute, beziehungsweise 120 Leute, die dort im Obersaal waren, wenn nur diese 120 Menschen diesen Job zu erfüllen gehabt hätten, hätten sie zum einen eine relativ begrenzte Zeit gehabt, weil ja ihr Leben hier auf der Erde endlich ist. Das heißt, die hätten nicht miteinander diesen Missionsbefehl ausführen können. Also ist der Plan der: Ihr wartet, bis ihr Kraft empfangen habt. Ihr seid bereit, Zeugen zu sein. Die Menschen, die sich durch euer Zeugnis bekehren, die sollen wieder mit Kraft erfüllt werden. Und wir könnten sagen, das ist so eine Art Schneeballsystem. Positives Schneeballsystem. Gibt's diese tollen Beispiele. Einer fängt mit einer Kerze an, gibt an zwei weiteren. Und jeder macht es. Und diese Verdopplung, all die Günther Jauch-Gucker mit Wer wird Millionär wissen, wie schnell da aus wenigen Euro schnell 1 Million zusammenkommt, wenn du es verdoppelst. Ich habe mir sagen lassen, dass König mal einen seiner Diener belohnen wollte und gefragt hat, was möchtest du? Und er sagte ihm, hat ihm ein Ehrenkorn gezeigt und hat gesagt, ich möchte als Belohnung dieses Ehrenkorn mit Körner und jeweils von diesen Körnern 7 Jahre lang den Erlös. Und das Krasse ist, schon glaube ich beim 5. oder 6. Mal entspricht es mehr, als man überhaupt auf der Erde an Korn anpflanzen kann. Bei dem 6. Mal des sich Multiplizierens. Und das ist echt ein Wahnsinn, was da freigesetzt wird, wenn dieser Zeugendienst nicht so, das sind ein paar Privilegierte, sondern das wie ein Lauffeuer durch das Land geht. Zurüstung, Kraft zum Zeugendienst und andere wieder den Heiligen Geist empfangen, um andere für Christus zu gewinnen. Ein einfacher und genialer Plan, der effektiv wäre, wenn wir uns auch danach ausstrecken oder danach handeln würden. Es ist interessant, das Wort bei dem ihr sollt Kraft empfangen, das Wort Kraft kommt von dem griechischen Wort Dynamis. Und daraus sind ja Begriffe wie Dynamo, dynamisch und Dynamit abgeleitet. Energie in Bewegung, Energie, die was verändern kann. Das ist kraftvoll, das ist explosiv und ein durchschlagender Erfolg. Und interessanterweise unterscheidet die Bibel ziemlich logisch zwischen den Resultaten der Wiedergeburt, also wenn ein Mensch gläubig wird, und den der Geistestaufe, des Erfülltwerdens. Und zwar heißt es in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Der Gedanke bei der Wiedergeburt ist die Vollmacht, also oder ein Privileg, das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wenn wir, können Sie ja eben ganz gut bei einem Königshaus feststellen, in dem Moment, wenn ein Thronfolger geboren ist, hat er Kraft seines Daseins gleich Privilegien, die ihm entsprechend für ihn was bedeuten. Das Leben läuft nicht so wie geplant. Ich habe mich gerade gestern oder vorgestern mit einem Briten unterhalten und habe dann gesagt, Mensch, wie ist es denn jetzt, eure Königin, wird sie mal zu Lebzeiten abdanken und wird der Charles? Und dann sagte sie, wir wissen es nicht. Einerseits ist Prinz Charles sein ganzes Leben lang darauf vorbereitet worden, König zu werden. Und er ist jetzt ja auch schon weit über 60. Und jetzt ist die Frage, also das Privileg hat er nach wie vor. Wird ihm das auch zugestanden oder nicht? Hier heißt es, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, das Privileg, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das Privileg hat was mit einer gewissen Vollmacht zu tun. Vollmacht, Kind Gottes zu sein, Königskind, erbberechtigt. Das ist wie den Siegelring an den Finger zu bekommen, zu sagen, ich bin erbberechtigt. Nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und trotz dieser Vollmacht waren die Gläubigen in ihrem Umfeld wenig effektiv und hatten wenig positiven Einfluss auf die Bevölkerung von Jerusalem. Zu Jesu Lebzeiten, als der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war, da waren die Jünger schwache Jünger. Ist uns das auffallen? Die Jünger waren schwach. Da gab's diesen einen Meister, der hat ihnen vorgelebt. Der war manchmal echt voller Unmut und sagte, wie lang muss ich eigentlich noch bei euch sein? Wann begreift ihr es endlich? Was muss denn noch alles geschehen? Und ein Petrus, der meinte, aus eigener Kraft echt da mit seinem Leben bereit zu sein, zu bezahlen, falls Jesus in Gefahr kommt, versagt kläglich. Und die Zeugniskraft von den Jüngern war extrem gering. Das heißt, spätestens bei der Auferstehung an Golgatha wurde die Wiedergeburt rechtskräftig. Das bedeutet, die Menschen waren ja schon auch vorher gläubig, die Jesus nachfolgten, aber sie glaubten an ein Heil, das ja noch nicht geschehen ist. Aber spätestens bei dem Tod am Kreuz und der Auferstehung wurde diese Wiedergeburt rechtskräftig und trotzdem waren 50 Tage lang die Leute ohne Kraft. Ist uns das schon mal aufgefallen? Da war nicht viel los. Jerusalem hat nicht gesagt, wow, super, das sind ja echt mal durchschlagende, da ist echt Dynamik da. Nee, nee, es war ein Privileg da, das rechtskräftig wurde, sie sind erbberechtigt. Doch das änderte sich schlagartig an Pfingsten, weil in Apostelgeschichte 4, 31 heißt es, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes in Freimütigkeit. Sobald die 120 Gläubige in jenem Obersaal die Taufe im Heiligen Geist erlebt hatten, merkte es ganz Jerusalem. Ist uns da, also in mir schwingt da was, dass ich sage, oh, ich sehe, da ist nicht nur ein theologischer Aspekt, den kann man so sehen oder so sehen, sondern vorher war echt keine Kraft da. Es war aber das Privileg da. Und danach war Privileg und Kraft da. Was ist passiert? Zur Vollmacht der Wiedergeburt kam die Kraft, die Dynamik dazu. Und in den folgenden Kapiteln lesen wir, was Vollmacht gepaart mit Kraft für eine Auswirkung hat. Ich werfe uns ein paar Bibelstellen aus Apostelgeschichte so rein. Apostelgeschichte 5, Vers 28. Und sprach, wir haben euch streng geboten, das waren die Pharisäer und die Obersten, und haben auf die Gefangengenommenen wie Petrus und Johannes auf sie eingeredet und sprachen, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieser Menschen auf uns bringen. Da war so, ist die da überhaupt? Die ist da. Okay, Vers 28 ist es. Die sagten, ey, das ist in Jerusalem durchgegangen. Was ihr da macht, das bringt unsere Stadt in Aufruhr. Apostelgeschichte 8, Vers 8. Und es war große Freude in jener Stadt. Apostelgeschichte 13, 44. Am nächsten Sabbat versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Da war Kraft da. Und Paulus erinnert in 1. Korinther 4, Vers 20 sehr eindrücklich und sagt, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort allein, heißt es in mancher Übersetzung, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube, wir dürfen uns ganz neu bewusst werden, dass Jesus uns nicht nur die Vollmacht gab, das Recht, Kinder Gottes zu sein, sondern er möchte auch die Durchschlagskraft, die Dynamik, das Dynamit anderen Menschen die Botschaft weiter zu sagen. Und ich mache uns Mut, das ist nicht nur für ein paar wenige Privilegierte. Das ist nicht nur was Barnabas und Paulus angeht. Das ist nicht was halt ein Petrus erlebt. Das ist nicht was ein Reinhard Bonnke, Eckhard Mattner oder sonst wer erlebt, sondern das ist was, wenn wir es effektiv nach dem Vorbild, dem Plan Jesu machen, dann bedeutet das, wir werden gläubig, empfangen das Privileg, Kind Gottes zu sein. Wir tauchen ein in die Kraft Gottes und durch dieses Eintauchen in die Kraft Gottes sind wir befähigt, durch unser Leben andere an den Glauben anzureizen, um dann sie genauso damit betraut zu machen. Es geht nicht nur um die Rettung, sondern um die Kraft, Dynamik. Nicht nur rumsitzen und warten, bis du in den Himmel kommst. Und jemand sagt dir mal sehr scharf formuliert, er sagt, wisst ihr, die ganzen Kirchen, evangelische und katholische Kirchen, das sind eigentlich nur Wartesäle auf dem Weg zur Hölle. weil die Menschen nicht durchdringen zu dem Privileg des Glaubens und aus Gelehrten ausgestattet werden mit Kraft. Und dann muss ich vielleicht mal sagen, vielleicht sind wir auch für den einen oder anderen Wartesaal zur Hölle. Und dann möchte ich vor meinem Gott echt Buße tun und sagen, Jesus, ich möchte, dass meine Verkündigung bei jedem Einzelnen diese Lust erzeugt, weil wir wissen, dass der Heilige Geist kein Diktator ist, weil er darum wirbt, aber weil er uns auch ausstatten möchte, nicht nur mit dem Privileg, sondern mit der Kraft, dass wir uns danach ausstrecken. Und drum möchte ich das auch insoweit differenzieren, überall, wo Evangelium theoretisch gelehrt wird, aber nicht dieses Ausstrecken nach Kraft, da kann sein, dass diese Versammlung nur ein Wartesaal zur Hölle ist. Und du und ich, wir sind für den Himmel berufen und die Menschen um uns auch. Amen. Ich möchte beten. Halleluja. Jesus, ich bin so dankbar, dass du uns keinen Diktator geschickt hast, der kommt und uns etwas überstülpt, sondern du wirbst, dass wir uns deinem Beistand, deinem Ermutiger, deinem Fürsprecher anvertrauen. Dass wir auch zulassen mit unserem Gehorsam deinem Geist unterstellen, nicht als welche die Persönlichkeit verlieren, sondern als Menschen, die in der Kommunikation, im Austausch mit dir befähigt sind, dass Kraft und Vollmacht von uns ausgeht. In Jesu Namen, ich bete echt, dass du, Geist Gottes, uns da auch ganz neu anreizt. Und ich bete echt, dass jeder hier im Saal das nicht nur abtut mit, das sind andere, die sind privilegiert, die können von Gott erzählen. Jesus sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und du musst dich nicht unter einen Druck empfinden, Gott will was von dir, was du gar nicht willst, was dir widerstrebt. Bei manchem, Herr, brauchen wir erstmal von dir eine Schau, wo uns was widerstrebt. Ist es eigentlich gut oder nicht gut, warum es uns widerstrebt? Und dann schenk du uns Vertrauen, dass wir uns nicht übergangen fühlen, sondern mit dir Hand in Hand in eine neue Dimension unseres Christseins, unserer Nachfolge, unseres Glaubens. In Jesu Namen. In Jesu Namen bete ich, dass wir dieses ganz neu erfahren, dass du, Heiliger Geist, in uns Kraft freisetzen willst. Du, der Dynamo bist. Du, die Dynamik bist und du das Dynamit, was die Welt verändert und deine Liebe den Menschen bekannt werden lässt. Wir Menschen sind die sensibel und hörend auf das sind, was der Heilige Geist uns sagen will. In Jesu Namen. In Jesu Namen.